Deutschlandfunk Interview.
In Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, wird in diesen Tagen ja viel debattiert. Ab wann hat die Politik die russische Haltung denn möglicherweise falsch eingeschätzt? Heute gibt es viele, die das schon immer gewusst haben wollen. Darüber möchte ich jetzt reden mit Karl Lamers aus Heidelberg. Er war bis 2021 für die CDU im Bundestag, auch als stellvertretender Vorsitzender unter anderem des Verteidigungsausschusses, viel in Mittelosteuropa unterwegs. Herr Lamers, haben Sie das auch lange falsch eingeschätzt oder ist die Erkenntnis erst jetzt gekommen?
Also so kann man es nicht sagen, aber ich war neben meiner Tätigkeit im Deutschen Bundestag in der Parlamentarischen Versammlung der NATO. Und da gab es in der Tat sehr viele Kolleginnen und Kollegen, insbesondere aus den baltischen Ländern, die immer wieder vor Putin gewarnt haben. Ich nenne da mal beispielhaft Rasa Juknevic, die heutige Europaabgeordnete aus Litauen, die immer wieder in jeder Rede gesagt hat, passt auf, täuscht euch nicht. Und viele haben das leider nicht ernst genommen. Das muss ich sagen. Und also von daher gesehen, es ist nicht so, dass es keine Hinweise auch aus dem politischen Bereich gab, vorsichtig zu sein.
Das ist richtig. Die gab es aber möglicherweise ja auch durch unterschiedliche Betroffenheiten. Die Frage ist ja, ist die deutsche Haltung so komplett falsch gewesen in den ganzen, ja, ich könnte jetzt fragen, ist die gesamte Entspannungspolitik falsch gewesen? So wird ja gelegentlich in diesen Tagen diskutiert.
Nein, die gesamte Entspannungspolitik war eindeutig meiner Meinung nach nicht falsch. Immer wieder ging es auch aus unserer Sicht hier in Deutschland darum, Aussöhnung mit Russland zu erreichen, den Dialog zu pflegen, Diplomatie. Und ich glaube, das ist alles besser als Konfrontation und Aufrüstung. Von daher gesehen war es natürlich beste Absicht, immer wieder mit Moskau auch dann ins Gespräch zu kommen, wenn schlimmste Dinge passiert sind. Wir haben das ja erlebt. Grozny, Tschetschenienkrieg, wir haben Georgien erlebt. Ich bin selber wenige Wochen später, 2008, in Georgien gewesen. Wir haben die Krim-Annexion, diese völkerrechtswidrige Annexion erlebt. Danach kam dann Nord Stream 2. Wir haben Aleppo, Syrien erlebt. Und immer wieder ist der Versuch gemacht worden, Russland einzubinden, auch mit dem Minsker Abkommen, bei dem die Bundeskanzlerin ja zusammen mit dem französischen Staatspräsidenten alles versucht hat, um Russland und die Ukraine wieder zusammenzubringen und einzubinden. Dass das letztlich alles gescheitert ist, konnte man wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt so nicht sehen.
Es gibt ja übrigens, wenn Sie das ansprechen, auch den Hinweis, auch die Ukraine hat etwas dazu beigetragen, dass Minsk nicht so umgesetzt wurde, wie man sich das vorgestellt hatte. Also die Russen garantiert nicht, ja, einverstanden, heute kann man das so sagen. Aber auch die Ukraine hat nicht alles beigetragen, dass das passiert. Das vergisst man in der aktuellen Debatte, finde ich, etwas zu viel. Ist meine Einschätzung da richtig?
Ich denke, dass vielleicht von allen Seiten Fehlern gemacht wurde. Das kann man jetzt so in der ganzen Dimension vielleicht gar nicht beurteilen, was jetzt von der Ukraine aus falsch gemacht wurde. Aber was auch immer falsch gemacht wurde, rechtfertigt nicht Kriegsverbrechen, wie wir sie jetzt erleben, Genozid, Völkermord und den Angriff Russlands, eines Mitglieds des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, auf ein Volk, das sich einfach jetzt nur verteidigen will und in seiner nationalen Existenz zerstört werden soll.
Unwidersprochen, Punkt. Trotzdem die Frage, das, was jetzt gerade auch in der Aufarbeitung der Vergangenheit passiert, hat gelegentlich für mich den Eindruck oder erweckt bei mir und bei anderen den Eindruck, dass das jetzt so ein parteipolitisches Hin und Her ist. Ist das eine Frage, die sich da eignet, sozusagen, drei SPD-Leute haben etwas mehr auf dem Schoß gesessen als eine Bundeskanzlerin bei Herrn Putin von der CDU. Ist das angemessen, diese Art von Aufrechnerei aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, es geht hier nicht um Aufrechnerei, sondern für mich geht es darum, dass Deutschland im Konzert der Europäischen Union, der NATO, alles tut, um jetzt der Ukraine zu helfen, die nationale Existenz zu sichern und zu verteidigen. Das ist schon richtig, was der ukrainische Staatspräsident Selenskyj sagt. Es geht nicht nur um unsere Sicherheit und Freiheit, es geht um euer aller Sicherheit und Freiheit. Und wenn die Ukraine fällt, wenn der Aggressor, wenn Putin es schafft, die Ukraine zur Strecke zu bringen, dann sehe ich die große Gefahr, dass er weitermacht. Ein Aggressor kann nur gestoppt werden, indem man ihm eine Niederlage beifügt und nicht, indem man ihn siegen lässt.
Was heißt für Sie russische Niederlage?
Eine russische Niederlage ist, wenn Russland es nicht schafft, die nationale Existenz der Ukraine zu zertrümmern und zu zerstören. Und wenn es schließlich irgendwann zu Friedensverhandlungen kommt, in der die frei gewählte ukrainische Regierung zusammen mit Russland zusammen, sicherlich auch mit anderen, darum ringt, eine Zukunft in Freiheit für das eigene Volk zu erreichen. Das heißt für mich eine Perspektive für das Land und auch eine Niederlage für Putin, der es darauf angelegt hat, seinen völkischen Wahn, ein Großrussland wieder erstehen zu lassen, aus Russland, aus der Ukraine und aus Belarus, wenn das nicht gelingt. Das darf nicht gelingen, er darf sich hier nicht durchsetzen.
Das heißt aber im Umkehrschluss, solange Herr Putin da ist, wird man, in dem Fall die Ukraine und andere, man wird mit ihm reden müssen.
Also ich glaube, dass Putin sich selber vom Platz gestellt hat. Ein Mann, dem kein Mensch mehr vertraut, der alle Verträge, die die Sowjetunion und auch Russland unterzeichnet hat, zerrissen hat. Also ich traue ihm keinen Millimeter mehr über den Weg. Ob man mit ihm sprechen muss, das wird wahrscheinlich sein, das kann sein. Vertrauen wird ihm keiner mehr. Und ich kann der Ukraine nur gut raten, alles, was schriftlich gemacht wird, politisch und militärisch durch Freunde abzusichern.
Was heißt das für die Kontakte der Menschen? Da hatte es ja schon mal so etwas gegeben, wie auch Beziehungen ja auf Ebene der jeweiligen Menschen untereinander, der Kultur und aller anderen Austausche. Das ist alles im Moment nicht 30, 50 Jahre zurück, oder wo stehen wir da?
Da stehen wir ganz weit zurück, wie Sie gesagt haben. Und das ist eigentlich schade. Wir haben in einer Welt gelebt, die darauf angelegt war, auf Zusammenarbeit, auf Grenzen überwinden, auf Abrüstung. Und ich frage mich, ob Putin in seinem Kopf, wenn er ihn denn einsetzt und nutzt, bedenkt, was das heißt für die Zusammenarbeit von Menschen auf all den Gebieten, die Sie gerade genannt haben, aber auch im Hinblick auf Abrüstung. Wer ist denn jetzt im Moment bereit abzurüsten? Wenn ich Kim Jong-un sehe, der wird ein Deu tun, seine Atomwaffen abzugeben. Wenn ich in den Iran schaue, keiner wird mehr im Moment bereit sein, das zu tun. Und das ist eine Schande und ein dramatischer Kollateralschaden, den Russland damit verübt. Und auch, wenn ich mal sehe, dass wahrscheinlich Millionen Menschen auf der Welt, vor allem in Afrika, hungern werden, weil die Kornkammer der Welt, die Ukraine, als Exporteur von Weizen und anderen Gütern, die zum Leben zwingend notwendig werden, ausfällt. Eine Schande, die Russland damit über die ganze Welt bringt.
Wir könnten noch hinzufügen, das gleiche die Klimaverhandlungen ohne Russland, kaum möglich, dass wir da die Fortschritte erzielen, die dringend notwendig wären. Das sehen wir jeden Tag an allen möglichen Meldungen.
Ja, das ist richtig. Deswegen haben wir ja immer gesagt, ohne Russland geht wenig. Beim Thema Klima, es war beim Thema Sicherheit. Es ist in vielen Themen so, wo wir gesagt haben, dazu brauchen wir Russland. Aber jetzt, glaube ich, hat Russland, ich sage es nochmal, sich vom Platz gestellt. Und jetzt müssen wir versuchen, in einer anderen Zeit, es ist eine Zeitenwende, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt, uns neu auszurichten. Putin ist ein Kriegsverbrecher und ein Völkermörder. Und das muss man ganz klar aussprechen. Der gehört eigentlich nach Den Haag, in eine 10-Quadratmeter-Zelle, aus der er sich dann mit seinen Anwälten verteidigen kann, aber nicht auf die warmen Polster im Kreml.